Praktisch Veranlagt, der Podcast für alle, die Finanzen lieber selber machen. Mit praktischen Veranlagungstipps aus der Veranlagungspraxis. Tatsächlich sind unsere praktischen Veranlagungstipps wirklich aus der Veranlagungspraxis. Die Fragen stelle ich, Michael, und die Antworten liefert unser Veranlagungsspezialist, der tatsächliche Finanzberater Marcel. Hallo Marcel.
Hallo Michi, freue mich schon sehr.
Bei Praktisch Veranlagt gibt es verschiedene Themenblöcke und wir haben immer ein Hauptthema und heute haben wir das Thema, das wirklich jeden und jede betrifft, finanzielle Irrtümer. Da gibt es natürlich unzählige, aber es gibt die vier gängigsten Irrtümer und ich fange gleich mit dem ersten an, das kommt mir komisch vor, ich verstehe das Wort nicht ganz, das musst du mir erklären, Sunk-Cost, was ist das?
Genau, du hast es angesprochen, Sunk-Cost, Sunk-Cost-Fallacy, also die versunkenen Kosten und die Irrtümer darüber, ist natürlich vor allem bei der Veranlagung was extrem Wichtiges. Versunkene Kosten in der Finanzwirtschaft oder in der Wirtschaftswissenschaft sind einfach Kosten, die was in der Vergangenheit für einen Aufwand entstanden sind. Der Aufwand kann zeitlicher Natur sein, es kann wirklich mechanisch-körperlicher Aufwand sein, aber es kann natürlich auch monetärer Aufwand gewesen sein. Das heißt, man hat auf jeden Fall was reingesteckt und man hat demnach Zeit, Geldmittel, was auch immer, man hat was investiert und man hat damit Kosten gehabt. Das heißt, das hat zu Verlusten in dem Fall geführt. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, okay, inwieweit verursachen diese Kosten wirklich eine Auswirkung auf meine zukünftige Entscheidung? Und da gibt es wissenschaftlich sehr, sehr vieles dazu. Das ist die wichtigste Erkenntnis, ist dabei, rational betrachtet dürfen Kosten aus der Vergangenheit für die künftige Entscheidung keine Rolle spielen. Jetzt klingt es natürlich erst einmal etwas theoretisch.
Sehr technisch.
Absolut. Und deshalb am besten gleich ein Praxisbeispiel.
Weil wir heißen ja praktisch veranlagt, deswegen immer gleich ein Praxisbeispiel. Was heißt das in echt?
Genau, und deshalb auch bei uns ist natürlich auch das Thema Investieren, Geldanlage stark vertreten. Deshalb da ein Beispiel, ich habe ein Investment, ich investiere 1.000 Euro, ich mache einen Verlust von 7%, also 70 Euro. Das heißt, ich habe 70 Euro verloren, das sind meine versunkenen Kosten. Warum auch immer, ob das Kosten oder in dem Fall Marktschwankung war, ist jetzt einmal komplett egal. Allerdings sind eben leider Menschen, also wir alle, dazu verleitet, dass wir diese Kosten in die künftige Entscheidung einfließen lassen. Das heißt, nächsten Monat, nächstes Jahr, in 5 Jahren komme ich wieder dazu, ich möchte 1.000 Euro, die was ich investiert habe, die möchte ich weiterhin zum Beispiel veranlagen. Jetzt sind sie nur mehr 930, also weil 70 sind ja weg. Und jetzt frage ich mich, okay, bleibe ich beim gleichen Investment oder nehme ich ein anderes? Und viele streben dann in diese psychologische Falle, dass sie sagen, ah, das ist 70 Euro gesunken, das muss doch wieder stärker steigen. Betonung ist darauf stärker, weil es natürlich rational keinen Sinn macht, dass etwas stärker in der Zukunft steigt, nur weil es gefallen ist. Und das ist genau die Fallacy, also dieser Irrtum, was sich darin befindet, weil man eben diese Verluste hingenommen hat, also diese versunkenen Kosten trägt, lässt man das in die künftige Entscheidung einfließen. Man sagt nicht, was ist heute das Beste, sondern man lässt das aus der Vergangenheit einwirken und sagt, das muss besser werden, weil es gesunken ist. Und im Endeffekt rational wäre nur richtig zu sagen, okay, was ist heute wirklich die beste Option am Markt? Und die wähle ich. Egal, ob ich beim einen 70 Euro in der Vergangenheit verloren habe oder nicht.
Okay, ich kenne das ein bisschen aus der, also beim Investieren jetzt nicht so, aber aus der, aber vielleicht doch aus der Betriebswirtschaftslehre, da gibt es ja diese Sunken Costs, glaube ich, heißen die dann da, oder es heißt sie auch Sunk Cost, ich weiß nicht, wo man, da sagt die Lehre, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, dass man, das, was du auch gesagt hast, dass man die aktuelle Entscheidung nicht davon abhängig machen darf, was ist vorher passiert. Und also man könnte es umschreiben, man hängt oft an den versunkenen Kosten. Das wäre der finanzielle Irrtum. Man hängt daran, dass, ah ja, da habe ich jetzt schon so viel investiert und das, und diese, solche Fehlentscheidungen. Also man muss immer entscheiden, was ist jetzt? Und das vorher, die vorigen Entscheidungen vergessen, weil du kannst es ja das Vergangene nicht mehr beeinflussen, sozusagen.
Absolut. Und das, du hast aus der Betriebswirtschaftslehre, da gibt es das genau gleich. Ich glaube oft, dass wir im täglichen Leben, in dem Fall in der Berufswelt, also bei FinUp sehen, ist einfach, dass Kunden, Leute zu uns kommen, die haben Investments getätigt und haben diese Schwankung durch Kosten gehabt. Das heißt, die haben einfach etwas gekauft, hatten Kosten und dadurch sind sie natürlich geneigt, in dem drin zu bleiben, weil sie dafür bezahlt haben. Das kann zum Beispiel bei einem Investmentfonds Ausgabeaufschlag sein. Verliert man 5%, weil es eben eine Provision ist. Und dann wollen sie, weil sie sich diese 5%, diesen Einstieg haben sie sich erkauft und da möchten sie daran festhalten. Und es ist aber für die Zukunft irrelevant, ob es jetzt dieser Fonds oder andere ist, weil man kann es erstens ohne Kosten machen und zweitens zählt nur die Qualität. Das heißt, das, was für die Zukunft das Beste ist, muss ich machen, ohne zu betrachten, ob in der Vergangenheit Kosten angefallen sind.
Verstehe. Erstes Learning, nicht an versunkenen Kosten hängen.
Genau.
Dann habe ich als nächsten großen finanziellen Irrtum den Confirmation Bias. Was ist das?
Absolut. Vielleicht bringen wir es da ins Deutsche. Also der Confirmation Bias, der Bestätigungsfehler, ist wirklich wieder auf psychologischer Ebene. Das heißt, wir neigen dazu, unsere Meinung bestätigt haben zu wollen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine vorgefertigte Meinung habe, vielleicht bevor wir es ins Finanzielle bringen, wieder mit einem gebräuchlicheren Beispiel. Ich bin davon überzeugt, aufgrund der Werbung vielleicht da, also ich bin nicht davon überzeugt, also jetzt dient das Beispiel, dass Milch gut ist.
Ja.
Also ich glaube, das kennen wir alle aus der Vergangenheit. Es hat ganz, ganz viel Werbung gegeben, dass Milch gut ist. Also man braucht das Kalzium, man braucht das Fett. Im Endeffekt, man hat die Überzeugung, dass Milch gut ist. Und wenn ich jetzt zukünftig danach schaue, ob Milch wirklich gut, also gesund für mich ist, dann werde ich dazu tendieren, dass ich diese Quellen, die was Milch als gut befinden, eher wahrnehme und auch als Bestätigung in dem Fall sehe, also dieser Confirmation Bias. Mhm. Und dass ich diese Quellen, die was eigentlich genau das Gegenteil sagen, ausblende. Und da ist natürlich wieder das Richtige, dass man natürlich entweder das Ganze, wenn es datenbasiert ist, empirisch, also wirklich datenbasiert betrachtet, oder dass man sich auf die Wissenschaft verlässt, wenn es da wirklich unabhängige Studien dazu gibt. Ich glaube, in der Veranlagungswelt, dass wir da im Bogen spannen, haben wir da das Glück, dass wissenschaftlich sehr, sehr viel in den letzten 60 Jahren passiert ist. Das heißt, da braucht man dann im besten Fall nicht dem einen, nicht den anderen Berater glauben, sondern kann man einfach mal fragen, woher kommt diese Information, was du mir erzählst, und ist die wirklich fundiert? Und deshalb immer ganz, ganz wichtig, wir Menschen tendieren alle dazu, dass wir einfach in gewissen Bereichen, Scheuklappen ist kein schönes Wort, aber dass man einfach seinen Weg geht und man muss den Blick öffnen, dass man eben nicht diesen Bestätigungsfehler immer wieder hat.
So bilden sich ja auch die Blasen, also in Social Media etc., die wir alle so kennen, wie ist jeder in seinen eigenen Blasen, weil man immer das eher sucht, wo man schon mal ist und sich das bestätigen will. Also das ist eine Falle, auf die man aufpassen muss. Nicht unbewusst, also nicht der unbewussten Bestätigung anhängen, sozusagen.
Ich gebe da absolut recht. Das heißt, es ist nachher fast wie blindes Vertrauen. Auf der einen Seite, du hast angesprochen, das ist ein Algorithmus. Ich schaue mir was dreimal an und ich bekomme das gleiche Thema noch dreimal vorgeschlagen. Und das sollte man natürlich auf alle Bereiche einfach ausdehnen und sich bewusst sein, dass man diese kognitive Verzerrung, wenn man es genau sagen möchte, kann man auf in die Papers und auf Wikipedia nachlesen. Ich glaube, Bestätigungsfehler ist gleich gut.
Da okay, reicht's. Ja, und es gibt's auch, man kennt es eher aus anderen Bereichen, aber es gilt umso mehr für Finanzen, weil es ist eines der größten finanziellen Irrtümer, dass man dann immer die Bestätigung sucht, dass man das für seinen eigenen Verdacht dann nachrennt und nicht so sehr auf die Fakten schaut.
Ja, im Endeffekt ist es da, zu dem wir klar aufrufen, es geht immer um Zweitmeinungen. Das heißt, was wir oft erleben, ist einfach, dass Menschen jahrelang von einer Bank, einer Versicherung, einem Berater, wen auch immer, betreut werden und sich scheuen davor, dass sie sich Zweitmeinungen einholen. Und dabei ist das Beste, was einem passieren kann. Also ich ermutige da gern Menschen dazu, dass sie sich Zweitmeinungen einholen, weil natürlich komplett neue Aspekte, also Blickwinkel, was man vielleicht selber gar nicht transportieren kann, nicht bewusst, sondern unbewusst, einfach beim Konsumenten, der Konsumentin ankommen und das auch für die unsere Beratung zum Beispiel einen Mehrwert bringt, weil da werden Dinge hinterfragt, weil sie vielleicht anders einfach erklärt werden, dargestellt werden und im Endeffekt der Nutzen beim Investierenden steigt und das ist das Ziel.
Und es kann ja auch nichts Schlechtes passieren, weil das Schlimmste, unter Anführungszeichen, ist, dass du Bestätigung bekommst, tatsächlich eine faktische von der Zweitmeinung, die sagt, ja, eh alles okay, ist ja auch okay.
Ja.
Dann bist du noch sicherer. Dann bist du aber wirklich sicher und nicht einem Confirmation Bias aufgesessen, wenn man das so sagen kann.
Würde ich sofort unterschreiben.
Sehr gut, dann springen wir zum nächsten praktischen Punkt der finanziellen Irrtümer. Die Verlustaversion. Also das, mit dem kann ich mir am ehesten anfangen. Verlustaversion habe ich auch oft beim Geld.
Kann jeder
ist
von
das,
uns
wo ist dann das Problem bei? Warum ist die Verlustaversion ein finanzieller Irrtum? Das klingt so natürlich.
Grundsätzlich ist was Gutes, dass man Geld nicht verlieren will, also verlieren möchte. Ich glaube, das sollte jeder haben. Allerdings geht es einfach darum, dass vor allem bei der Geldanlage hat man ja immer diesen Beiläufer, Beispieler der Inflation. Das heißt, ich weiß, das Geld, die 100 Euro, was ich heute habe, sind in 10 Jahren Kaufkraft vielleicht nur mehr 70, 80 Euro. Je nachdem, wie hoch die Inflation ist, vielleicht tiefer, vielleicht höher wert. Im Endeffekt muss ich also bei der Geldanlage zumindest kurz- und mittelfristig die Inflation schlagen. Langfristig ist es ermöglicht, dass man weitaus über die Inflation rauskommt. Das hat aber andere Gründe. Im Endeffekt muss ich diese Verlustaversion bei gewissen Dingen ausblenden. Das heißt ja nichts anderes, Verlustaversion, dass Verluste mich stärker schädigen, als Gewinne mich sozusagen freuen. Und damit komme ich zu dem Punkt, dass ich einfach etwas ein breiteres Investment-Spektrum, also Universum, für mich öffne. Weil das Problem ist, wenn ich eine große Verlustaversion habe, bin ich mein ganzes Leben am Sparbuch, also Tagesgeld. Und wir wissen, glaube ich, die letzten 10 Jahre, wie es damit die Zinsen ausgeschaut hat. Und ich habe jetzt einfach zum Beispiel über die letzten 10, 15 Jahre jedes Jahr 2% Inflationsverlust erlitten. Mhm. Der ist ja auch reell da. Mhm. Und dem muss ich entgegensteuern. Das soll ich natürlich nicht bei extrem kurzfristigen Dingen, wenn ich jetzt zum Beispiel für etwas spare in 1, 2, 3, 4 Jahren, macht es überhaupt keinen Sinn, dass man jetzt sagt, okay, Verlustaversion beiseite gelegt, ich gehe da jetzt hochriskant in den Markt. Das ist absolut nicht das Thema, sondern es geht darum, dass ich Verluste auch langfristig bewerten kann. Und wenn ich eine große Aversion habe, also Abneigung, dann werde ich langfristig immer die Kaufkraft verlieren durch die Inflation. Und deshalb muss ich das vor allem bei der langfristigen Geldanlage etwas ablegen und einfach mir selbst wieder bewusst machen, dass 2 Euro rauf und 2 Euro runter eigentlich dasselbe ist.
Also die Verlustaversion, wenn ich es richtig verstanden habe jetzt, ist die Angst davor, etwas zu verlieren, ist größer als die Hoffnung, Chance, also das Streben danach, etwas zu gewinnen. Und deswegen traue ich mich jetzt nicht, wenn ich diese große Verlustaversion groß habe oder stark, dann traue ich mich nicht, in ein unter Anführungszeichen riskanteres Investment zu gehen.
Mhm. Absolut.
Und praktisch veranlagt müsste man aber sehen, wenn ich nichts tue, dann kommt ja auch ein Verlust durch die Inflation. Also müsste ich ja eigentlich vor der Inflation auch eine Verlustaversion sozusagen haben. Das heißt, man muss schauen, wie lege ich verschiedene Gelder an praktisch. Also wie lege ich meine Gelder in verschiedene Töpfe an, sodass kurz-, mittel-, langfristig die jeweiligen Verluste möglichst ausgeglichen, wenn nicht geschlagen werden.
Ja, genau das trifft zu und da gibt es eben kurz-, mittelfristig ist man noch eingeschränkter, langfristig, also desto länger der Anlagehorizont ist, desto offener wird man sozusagen in der Auswahl und da gibt es mittlerweile empirisch ganz, ganz viel dazu. Das heißt, wenn man Investments über 30 Jahre vergleicht, das heißt noch Anlageklassen, also zum Beispiel wirklich im Geldmarkt, sowas wie das Sparbuch, also zumindest ähnlich dazu, dann auch zum Beispiel Anleihenmarkt und Aktienmarkt. Und man schaut sich an, wie wahrscheinlich hätte ich in einer dieser Anlageklassen über 30 Jahre, also langer Zeitraum, reale Verluste, also noch Abzug der Inflation, erlitten. Und da macht es natürlich Sinn, am Geldmarkt habe ich ihn fix, am Anleihenmarkt habe ich ihn manchmal gehabt und am Aktienmarkt bei 30 Jahren habe ich ihn seltener gehabt. Mhm. Also rein rational gesagt, weiß ich, okay, nach 30 Jahren steige ich da am besten aus. Allerdings, ich weiß auch, bis ich die 30 Jahre hinkomme, habe ich ordentliche Schwankungen. Mhm. Das heißt, im Umkehrschluss bedeutet es, das macht langfristig absolut Sinn. Allerdings, wenn ich die 30 Jahre auf die 3 Jahre runterbreche, dann gibt sich wieder ein anderes Bild und dann muss ich wirklich aufpassen, in was ich investiere. Mhm. Und deshalb ist eben Verlustaversion was ganz, ganz Wichtiges, dass ich weiß, ich muss Schwankungen aushalten können, um mein Kapital oder meine Kaufkraft zu erhalten oder zu steigern. Mhm.
Und immer bedenken, wofür habe ich was angelegt? Also das, was langfristig liegt, darf mich nicht stören, wenn es kurzfristig große, unter Anführungszeichen, Verluste gibt. Solange ich es nicht realisiere, sind es ja keine. Und es gleicht sich ja rein empirisch, wie du sagst, ist ja nachgewiesen, dass es über lange Zeiträume sich bis jetzt immer ausgeglichen hat.
Genau, und das ist der Punkt. Und ich glaube, das gehört einfach wirklich in dem Fall einfach betrachtet. Weil es wird auch die Verlustaversion, du hast es vielleicht schon angesprochen, wird von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein. Mhm. Das heißt, jeder hat ein anderes Risikoempfinden und deshalb gilt es da einfach für sich selbst. Das ist vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das sollte dir keine Personenpartei sagen, für dich selbst zu definieren. Wenn du unsicher bist, auch gerne einfach nachfragen, dass du die Informationen bekommst, die Entscheidung immer selbst fällen.
Also die Verlustaversion, die Angst vor Verlusten ist nichts Schlechtes. Man muss nur damit umgehen lernen und schauen und sich bewusst machen, wo drohen welche Verluste, wie begegne ich denen am besten und dann die eigene Entscheidung treffen. Praktisch
Stimmt, genau.
Selber. Okay, verstehe. Der vierte große finanzielle Irrtum kommt mir auch bekannt vor, Market Timing. Jetzt, was ist das genau?
Also es gibt ja da, vielleicht, dass wir das mit einem Späßchen anfangen, dieses Meme von die Boomer. Also vielleicht haben wir sicher einige Boomer als Zuhörer. Ich mache es jetzt auch mit einer anderen Stimme.
Time in the market beats timing the market. Mhm.
Also man könnte es sehr, sehr gut, ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Ich glaube, es könnte Warren Buffett gewesen sein. Es geht darum, dass es extrem schwer ist, die Marktzyklen kurz-, mittel- und lang-, also vor allem kurz- und mittelfristig, aber auch langfristig vorauszusagen. Das heißt, subjektiv zu entscheiden als Person, ob heute etwas teuer, wir reden jetzt wirklich von den Kapitalmärkten, ob etwas teuer ist oder nicht teuer ist, ist extrem schwer. Warum ist das extrem schwer? Der Preis ist ja nicht willkürlich zustande gekommen. Das heißt, sehr, sehr viele Menschen sind sich einig geworden durch die Börse, durch Angebot und Nachfrage, dass dieser Preis im Moment stimmt. Das ist, dass man da blau ausholt, so eine sogenannte Effizienzmarkthypothese. Das heißt, dass der Markt alle Informationen widerspiegelt. Ob ich der gleichen Meinung bin, ist da einmal irrelevant. Und bei Timing the Market mache ich wirklich die Entscheidung, dass ich sage, nein, alle anderen sind falsch. Und das ist in vielen Fällen, geht sich das leider nicht aus. Das heißt, diese Effizienzmarkthypothese, dass alle Informationen da sind, trifft nicht immer zu. Das heißt, es gibt natürlich Investoren, die sind aber leider an einer Hand abzuzählen, die was den Markt schlagen. Mhm. Der Großteil schafft es nicht. Und die redet da wirklich von 99,9% schaffen es nicht und 0,1% schaffen es. Mhm. Und deshalb ist es extrem schwer zu sagen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um zu kaufen, oder jetzt ist ein extrem schlechter Zeitpunkt.
Also so ohne richtiges, und ich meine jetzt richtiges Insiderwissen, was ja dann wieder nicht ganz erlaubt wäre, bis verboten, kann man eigentlich den richtigen Einstiegs-, Ausstiegs-, Umstiegszeitpunkt nicht wissen.
Na, also gar nicht. Vielleicht, dass man es, ja.
Und der Berater weiß es wahrscheinlich auch nicht, sonst wäre er kein Berater.
Genau, also vielleicht, das kann man. Erstens, ich sage das gern, ich bin in einer beratenden Tätigkeit. Ein Berater hat keine Chance, durch Qualität den Markt zu timen. Das Einzige, was möglich ist, ist Glück. Das gibt es auch dann wieder wissenschaftlich bewiesen, eher nicht auf Beraterebene, sondern auf Fondsmanager-Ebene. Mhm. Die Chance, die ich habe, ist Fondsmanagement gut und schlecht. Die kaufen ja gewisse Dinge zu gewissen Zeitpunkten. Und da wird grundsätzlich, haben wir gesagt, weder gut noch schlecht. Das heißt, 50-50 unter Anführungszeichen. Das heißt, und dann schaut man sich das über ein Jahr, über 5 Jahre, über 10 Jahre, über 15 Jahre. Und dann merkt man immer, okay, tendenziell wird es immer schlechter. Und dann kommt man einfach in die Paper zur Erkenntnis, dass einiges mit Glück zusammenhängt. Weil natürlich, wenn ich in einem Jahr richtig bin, also über 50-50 Chance, dann bleiben 50% fürs nächste Jahr über, was schon richtig waren. Mhm. Im nächsten Jahr bleiben noch 25% über und immer so weiter. Mhm. Und dann kommt man einfach dazu, dass langfristig das ganz, ganz wenige schaffen. Und da ist im Moment die Unterscheidung sehr, sehr schwer, was Glück und was Können ist. Es gibt aber auch Beispiele, wo es Können ist. Das Problem ist, wenn man das kann, dann ist man auf keinen Fall in einer beratenden Tätigkeit. Man ist wahrscheinlich nicht mal in einer Fondsmanagement-Tätigkeit. Es ist eher dann, es gibt einen bekannten Hedgefonds, der was das macht, allerdings nicht für die breite Masse geöffnet, mit großen Kosten und extrem, ja, schwer, also sehr restriktiv.
Mhm, Also in der Praxis funktioniert Market Timing laut wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht, kann man festhalten. Man glaube nicht an den richtigen Zeitpunkt, wäre Punkt 4.
Genau. Vielleicht noch als Ergänzung, falls irgendwo die Argumentationskette darauf mündet, dass man jetzt kaufen müsse, ja, weil der Zeitpunkt so super wäre, dann ist es wirklich ein Sales-Argument. Mhm. Aber bitte kein Argument, was ja finanzwissenschaftlich begründbar ist. Ja. Genau.
Also um das zusammenzufassen, die 4 größten finanziellen Irrtümer oder stärksten oder gängigsten sind Sunk Costs, also man hängt an versunkenen Kosten und das beeinflusst dann die Entscheidung, das sollte man nicht machen, also die schon basierten Kosten ausblenden bei der Entscheidung. Der Confirmation Bias, nicht unbewusst nach Bestätigung suchen, sondern faktenbasiert Entscheidungen untermauern. Das dritte wäre Verlustaversion. Nicht, genau. Keine Angst vor Verlusten. Wissen, was, also schon Angst vor Verlusten. Man darf ruhig gern Respekt haben vor Verlusten, aber ja, man muss die Verluste in den gewissen Teilen richtig einordnen. Wo droht welche Verlustgefahr? Die gibt es nämlich immer, auch wenn man sich denkt, ist eh sicher am Sparbuch oder unterm Kopfpolster. Mhm. Und das vierte war Market Timing. Glaub nicht, du wüsstest den richtigen Zeitpunkt, um umzusteigen in dein Investment, in deine Veranlagung. Praktisch genau, funktioniert das nicht.
Genau, absolut. Und vielleicht die einzige Ergänzung zum letzten, im Verglichen zu einem, der was einfach drin bleibt. Das heißt, das ist der einzige Unterschied. Mhm. Der eine haltet die Füße still und der andere glaubt es besser zu wissen. Der steigt leider schlecht aus.
Sehr gut. Ich glaube, wir konnten da ein bisschen was mitgeben bei unserem Hauptthema heute, finanzielle Irrtümer. Und wir haben auch immer weil es ja auch praktisch Veranlagen ja auch ein gesellschaftlich relevantes Thema ist, haben wir immer was Aktuelles aus der echten Welt, nicht nur Finanzwelt. Und da greifen wir immer irgendein Thema auf, das gerade passt und beleuchten, versuchen das aus unserer praktischen Veranlagungssicht zu beleuchten. Und was mir letzte Woche aufgefallen ist, ist Marlene Engelhorn, ich weiß nicht, ob dir da was sagt, BASF-Erbin, die gesagt hat, es ist unfair, also ich versuche das jetzt, ich verkürze es jetzt extrem, es ist unfair, wenn qua Geburt sozusagen manche Menschen überreich sind und man wird, also große Vermögen erben und Erbschaften werden zu wenig besteuert, während die weniger haben, viel Steuern zahlen müssen. Es ist einfach eine Ungerechtigkeit, die dazu führt, dass die Schere der Reichtumsverteilung immer weiter auseinandergeht. Und deswegen spendet sie 90% ihres Vermögens, gibt sie sozusagen wieder zurück an die Gesellschaft. Wie sie das genau macht, kann man nachlesen, ist wirklich interessant, aber diese Bewegung dahinter nennt sich Tax Me Now, das ist nicht die einzige, die das macht, die ist halt jetzt bei uns in den Medien extrem aufgepoppt. Ich lasse auch bewusst weg jetzt, wie wir das werten, weil da hat wahrscheinlich jeder eine eigene Meinung dazu, das ist sehr politisch dann. Die Frage ist nur, die für uns jetzt beim praktisch Veranlagen zählt, ist, im Moment gibt es ja in Österreich keine Erbschaftssteuer und keine Vermögenssteuer. Mhm. Aber es gab schon mal eine Erbschaftssteuer. Und wenn man das Politische so ein bisschen verfolgt, dann gibt es immer wieder die Diskussionen, dass man doch wieder die Erbschaftssteuer einfügen möge, um genau dieses Problem, die Schere geht immer weiter auseinander. Das Ungleichgewicht wird immer größer, sozusagen, auszugleichen. Es könnte eine Erbschaftssteuer drohen. Jetzt ist die Frage, das kann man jetzt für große Vermögen oder sehr, sehr große Vermögen durchaus gut heißen. Es ist ja auch, Steuern prinzipiell sind ja nichts Schlechtes. Kindergärten, Schulen, was für you name it, Autobahn. aber nichtsdestotrotz gibt es ja Leute, die jetzt nicht so viel Vermögen haben, und ich glaube, die meisten, die uns zuhören, sind jetzt nicht so in den oberen Bereichen. Die wollen natürlich schauen, wie kann ich meinen Kindern, meinen Enkeln von dem mühsam Ersparten, das jetzt nicht so viel ist, aber wie kann ich das trotzdem gut übergeben? Gibt es da Möglichkeiten, die mich vielleicht sogar davor schützen, wenn in Zukunft wieder eine Erbschaftssteuer eingeführt werden würde? Man weiß ja nicht. Gibt es da was? Aktuell schon?
Es gibt natürlich was, vielleicht da, was immer ganz, ganz wichtig zu betonen ist. Es ist ja, die Gesetzeslage greift immer auf die Produktvielfalt oder die Produktlandschaft, sage ich jetzt einmal, zum Zeitpunkt X, also heute, zu. Und in der Vergangenheit, dass wir da vielleicht ein Beispiel haben, wir haben ja auch eine CASP-Befreiung bei Aktien gehabt, ist jetzt keine Erbschaftssteuer, die war 2010, da hat es in Österreich das Ganze gegeben, dass man einfach einen Altbestand hat und einen Neubestand. Das heißt, alles, was davor angeschafft wurde, war weiterhin kästfrei. Alles danach wurde mit der Kapitalertragssteuer besteuert. Wenn man jetzt wirklich Sorge hat um eine Erbschaftssteuer, dann sollte man natürlich was wählen, was heute schon einen Vermögensübertrag an Kinder rechtlich ermöglicht und rechtlich gesichert ist, weil man vielleicht die Annahme ja zutreffen lassen kann, dass künftig das gleich wie damals bei der Kapitalertragssteuer gehandelt wird. Es wurde eben auch zum Beispiel bei der Kryptobesteuerung wurde das gleiche Prinzip angewandt. Das heißt, es hat immer das Recht zum Zeitpunkt des Kaufes unter Anführungszeichen gegolten. Und die Möglichkeit, genau, Kaufes ist natürlich hier rückdatiert.
Tatsächlich wurde da ja eine leichte Überlappung eingeführt. Genau. Aber nur kurzfristig,
also, ja. Also man ist da auch natürlich ja, ein bisschen im Graubereich, man sagt es hier schon, es kann zu Überlappungen kommen. Allerdings, solche Gesetze werden ja nicht von heute auf morgen verabschiedet.
Genau, also man wusste schon, Entschuldigung, dass ich sage, bei der Kryptosteuer war das ja so, also bei der Kapitalertragssteuer nachträglich für Kryptogewinne, war ja das so, dass das erst, also sie haben dann den Zeitpunkt, wo sie angefangen haben, über das Gesetz konkret zu sprechen, glaube ich, so in der Gegend haben sie dann gewählt als Startzeitpunkt. Das ist ja noch nicht der Fall. Also konkret ist ja da noch nichts.
Da sind wir noch weit entfernt, aber ich glaube, das ist einfach gut, falls das Thema aufkommt, dass man vorbereitet ist und dass man sich Gedanken dazu machen kann, dass man eine Entscheidung fällen kann. Und die Möglichkeit, was man in Österreich hat, sind einfach Nettopolizen, das heißt provisionsfreie Fondpolizen. Dort kann man wirklich am Kapitalmarkt investiert in ETFs, in Clean Shares, in normale Fonds, was man auch immer will, hat alles Vor- und Nachteile, kann man investiert sein. Allerdings kann man zum Beispiel das Enkel, das Kind, die Frau, wen auch immer, der eben das Vermögen mal bekommen soll, kann man direkt in den Vertrag aufnehmen. Man kann einen Vermögensübertrag integrieren und dieser ist derzeit von der Schenkungssteuer und von der Erbschaftssteuer ausgenommen. Das heißt, wenn die Rechtslage sich gleich entwickelt wie jetzt auf die CASP bezogen bei Aktien und bei Krypto, ist man da super geschützt, kann also in dem Fall einfach schon Überlegungen anstellen, falls man irgendwann in einem Parteiprogramm drüber liest, dass man sowas im Hinterkopf halten sollte. Ansonsten ist es sonst da eine super Anlageoption, weil man einfach ab 15 Jahren wirklich das effizienteste Produkt damit am Markt haben kann. Das heißt, wirklich perfekt für langfristig denkende Anlegerinnen.
Und wichtig war das Wort Nettopolize. Also das ist eine, nutzt den Mantel einer Versicherung, die steuerlich bevorzugt ist. Und also Du zahlst Versicherungssteuer auf die Einzahlungen und keine Käste auf die Erträge. Deswegen hat es Vorteile. Das wird aber oft durch die, also fast immer durch Provisionen zunichte gemacht. Es wird der Verkauf als Steuervorteil, aber der Steuervorteil bleibt meistens in der Finanzindustrie hängen. Außer du nimmst Nettopolizen. Die sind nämlich provisionsfrei. Das verkauft nur kaum jemand. Kann man aber online kaufen.
Genau. Unterschied vielleicht auch da immer das Beispiel, dass es praktisch wird. Mhm. Wir kennen es alle. Ich gehe zu meiner Hausbank, kaufe einen Fonds, ist weitaus teurer, wie ich gehe zum Online-Broker und kaufe meinen Fonds. Dasselbe, ich kaufe eine provisionierte Polize, weitaus teurer, wie ich kaufe online meine Netto-Polize, weitaus effizienter.
Okay. Und was auch noch, also Netto ist wichtig, damit wir das nochmal festhalten, was aber auch noch wichtig ist, ist, dass diese Versicherungen ja dann, das ist ja Versicherung und deswegen gibt es auch diese Möglichkeit, das zu übertragen, also gehen wir jetzt nicht so sehr ins Detail, aber es fällt überhaupt nicht in eine Verlassenschaft.
Genau.
Also man kann vorher schon definieren, das kriegt Marcel, weil der war der Netteste.
Ja, aber du sprichst so, man definiert sofort bezugsberechtigte Personen im Ablebensfall. Das heißt, wenn man das nicht tun würde, vielleicht die Information ist auch ganz, ganz wichtig, greift die erbliche Rangfolge. Aber man kann, und das ist natürlich auch empfohlen, bezugsberechtigte Personen im Ablebensfall definieren. Das heißt, sollte dir was zustoßen und du möchtest das dann an Person X, Y, Z übergeben, ist es wirklich vertraglich definiert und es wird direkt, ohne dass die Verlassenschaft berührt, ausbezahlt. Ist natürlich ein Riesenbonus, weil auch die Verlassenschaft, ich glaube, viele wissen das, Kosten verursacht. Und die kann man dann auch sparen. Das heißt, man ist doppelt gemoppelt besser.
Doppelt im Vorteil sogar, ja.
Ja. Aber auf jeden Fall da interessantes Thema, Erbschaftssteuer und Tax Me Now. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt und wie sich das Ganze dann wirklich auswirkt.
Ja, aber man kann sich, genau, kleine entstehen. Vermögen können sich auf jeden Fall vorbereiten. Ich glaube, große Vermögen machen das eh schon seit Jahren.
Sich vorzubereiten. Da können wir ja, genau, das passt in Österreich ja ganz gut. Wir haben ja einen sehr aktuellen Fall auch mit vermögensschützenden sozusagen Konstrukten in Form von Stiftungen. Ja. Ich glaube, da kann man sich ansonsten ein bisschen einlesen. Ist halt etwas teurer, wie sozusagen eine Stiftung leiht.
Aber es gibt auch, wie du richtig gezeigt hast, es gibt ja Möglichkeit, wie alle kleine ihr kleines Erspartes quasi gut weitergeben können. Und man darf, genau das wollte ich sagen, man darf ja auch nicht vergessen, die Erbfolge kann sich ja ändern durch vorzeitige Todesfälle, die, mit denen man nicht rechnet. Plötzlich ändert sich die Erbfolge und es wird plötzlich ganz jemand anderer vorgereiht. Und so gibt es auch extrem viele Beispiele.
Ja.
Deswegen hat es schon was Gutes. Und ein praktischer Tipp noch, immer Testament machen und nicht drüber reden, dass man es macht. Praktisch veranlagt würde ich sagen, macht es. Jetzt haben wir unser gesellschaftliches Thema gehabt, wie wirkt sich eine drohende, unter Anführungszeichen, eventuell kommende Erbschaftssteuer aus, was kann man praktisch machen? Und dann gibt es ja auch immer aus der Gesellschaft Fragen der Community. Wie kann ich praktische Veranlagungsfragen. Und da haben wir halt was Interessantes, auch aktuell eigentlich. Es ist jetzt der Spot-ETF, der Bitcoin-Spot-ETF oder Spot-Bitcoin-ETF genehmigt worden von der SEC, glaube ich, heißt das, gell? Da kennst du dich aus, Marcel. Was heißt das für uns? Werden wir jetzt alle reich?
Absolut, also wir können es nur noch mal betonen, wer keine Kryptos hat, der wird zugrunde gehen. Und jetzt, Scherz beiseite, es ist natürlich, es schlägt hohe Wellen. Das Krypto-Thema begleitet uns seit 2013, kann man sagen. Es ist immer weiter in die Masse gekommen und es zeigt natürlich auch sowas, dass jetzt einfach viel, viel mehr Zuflüsse für Privatanleger da sind, wenn es ein ETF auf die größte Kryptowährung gibt. Mhm. Was wir oder was ich aus meiner Sicht einfach immer zu bedenken gebe, es ist ein extrem neuer Markt. Das heißt, Krypto hat absolut eine Daseinsberechtigung, hat Potenzial. Allerdings hat man einfach diese Hype-Phasen schon gehabt. Man hat eine neue Asset-Klasse unter Anführungszeichen und man hat damit einhergehend extreme Schwankungen. Das heißt, wenn man sich für das Thema interessiert, kann man absolut investieren, aber immer mit dem Wissen, dass die Schwankung extrem hoch sein wird. Und die Schwankung nach oben ist was Positives, das ist Rendite, nach unten ist es Verlust. Und deshalb muss man auch wieder für sich entscheiden, wie viel Schwankung möchte ich wirklich haben. Macht es jetzt wirklich, ist es ein breit diversifiziertes, langfristiges Investment? Nein. Das heißt, ich kann das wirklich nur nach persönlichen Risikoempfinden beimischen und ich muss auch das Bewusstsein haben, dass es da ordentlich rappeln kann, wie man in Österreich sagt. Und deshalb soll ich natürlich auch die Positionsgröße entsprechend anpassen. Das heißt, da sollen keine 50% reinfließen. Da kann man nach jedem oder eigenen Risikoempfinden 1, 2, 3, 4, 5% ist jedem selbst überlassen, beimischen, aber immer mit dem Bewusstsein, das ist jetzt wirklich hochrisikoreich, weil einfach wenig Daten vorhanden, große Vision und die Zukunft wird zeigen, ob es funktioniert oder nicht.
Und es gibt auch eine große Gegnerschaft, das darf man ja nicht unterschätzen. Also ich glaube, wenn man, also Stichwort Regulatorik und klassisches Geldsystem, Teppich, Fell, wegschwimmen. Ich glaube, wenn man so diese Faustregel hat und im Hinterkopf behält, es ist mir wurscht, in dem Fall, wenn das weg ist, das Geld, also wenn es zu einem wirklichen Totalverlust kommt, wenn ich selber damit leben kann, dass es da von dem eingesetzten Kapital einen Totalverlust gibt, dann bin ich safe. Oder dann, also für mich zumindest, ja. Wenn man sich für sich selbst einen Prozentwert zurechtlegt, der recht klein ist, glaube ich, dann kann man das schon ausprobieren, aber als Absicherung für die Zukunft ist es, glaube ich, noch zu früh. Vielleicht, Marcel, du bist ja jünger, vielleicht, aber das würde ich auch nicht raten.
Na, du bringst einen sehr guten Punkt. Es ist wirklich Risikokapital, was da reinfließt. Klar, es ist heute gesettelter als vor 3 Jahren. Man hat trotzdem extrem wenig Prognosemöglichkeiten. Man hört zwischen 0 und, glaube ich, 1 Million für ein Bitcoin, hat man schon alles gehört. Und es ist reine Glaskugelleserei oder wie da gibt es ein anderes Wort für Milchsudleserei.
Kaffeesud,
nicht Milchsud. Milch haben wir schon gehabt. Aber genau das ist es. Kann da keiner sagen, ob es explodiert in die obere oder untere Richtung. Und deshalb Risikokapital und hat nichts mit kurzfristiger, mittelfristiger, wirklich sounder, also gut fundierter Veranlagung zu tun, sondern es ist Risikokapital.
Ja, das ist, glaube ich, ein guter Tipp, wenn man das so sieht. Mit diesem Tipp können wir die Frage der Community beantworten. Und das bringt uns gleich zum praktischen Veranlagungstipp.
Der ist natürlich sehr cool.
Wie ist der heute? Den hast du vorbereitet.
Genau, und zwar ist sehr einfach, aber ich glaube sehr tiefgehend. Man soll Bestehendes hinterfragen.
Ah, das klingt heißt, aber sehr, sehr weit gefasst. Bestehendes hinterfragen. Was genau meinst du damit im Veranlagungssinne? Im praktischen?
Im praktischen Veranlagungssinne heißt es einfach, das, was ich mache, bringt mir das dahin, wo ich hinkommen möchte. Das heißt, ist es einmal überhaupt das Richtige, was ich mache? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Veranlagung habe, zum Beispiel ein Sparbuch für meine Pensionsvorsorge, ist das das Richtige? Sollte ich das vielleicht mal hinterfragen. Wenn ich in dem Fall eine Veranlagung habe, was durch Kosten nicht so gut läuft, sind diese Kosten durch irgendwo Expertise gerechtfertigt? Das heißt, bekomme ich einen Mehrwert für mein Geld? Bin ich noch meine Präferenzen veranlagt? Das heißt, wenn ich zum Beispiel einfach, warum auch immer, persönlich, beruflich bin ich extrem im Nachhaltigkeit interessiert. Das ist ein großes Thema, das machen wir heute nicht auf, ist viel Konfliktpotenzial drin. Aber dann kann ich es zum Beispiel auch einfließen lassen. Ich muss nicht, aber ich kann. Und im Endeffekt soll ich das nicht bei der Geldveranlagung machen, sondern ich soll immer Bestehendes hinterfragen. Und Bestehendes hinterfragen heißt nichts anderes wie neugierig sein. Und mit Neugier hat man Wissenszuwachs, mit Wissenszuwachs hat man Erkenntnis. Und wenn man Erkenntnis hat, ist man meistens einen Tag später ein bisschen besser wie einen Tag davor.
Das passt auch knüpft auch schön an zum finanziellen Irrtum Confirmation Bias. dass man Bestehendes hinterfragt. Zum Beispiel auch, ist es immer so gescheit, wenn man zu der Bank geht, die seit 70 Jahren im Ort sitzt, muss man dem alles glauben? Sollte ich vielleicht einmal eine zweite Meinung einholen?
Der Opa hat schon gesagt, der war beim gleichen Berater, aber die Zeiten ändern sich. Und das ist immer das. Hinterfragt bitte alle einfach, was ihr auch bei der Geldanlage macht, das ist was extrem Wichtiges, weil es ist da immer ein Punkt, den betonen wir. Es ist dein Geld, du tragst das Risiko, bekommst in Österreich, das wissen wir auch, nur 50% der Rendite, weil so viel Kostensteuerabrieb da ist. Und
im Durchschnitt, das kann man verbessern, gell? Also im Durchschnitt bleiben dir 50%, da gibt es Studien, es bleiben dir 50% im Durchschnitt. Und das kann man deutlich verbessern, nur muss man halt nachfragen. Man muss Bestehendes hinterfragen, bin ich vielleicht auch betroffen, und nachrechnen.
Genau, und das kommt jetzt vielleicht relativ gut wieder zur Verlustaversion, dann schließen wir fast den Kreis. 50% an Kosten sind auch Verluste. Deshalb, genau, schauen, ob die gerechtfertigt sein, ob man die tragen möchte.
Sehr gut, guter Tipp, den man praktisch mitnehmen kann für seine Veranlagung.
Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass zumindest irgendwer oder alle oder keiner was mitnehmen kann.
Ja, man kann, also wir Fall. Haben gelernt, wie man finanzielle Irrtümer, die vier wichtigsten, vermeidet. Da gibt es sicher noch mehr. Wir haben geredet über die Erbschaftssteuer und ob die wieder kommt. Und selbst wenn, gibt es jetzt schon Möglichkeiten für alle, für jede und jeden, wie man die für sein eigenes Vermögen ein bisschen umgehen kann, sodass man es gut übergeben kann, das Geld. Wir haben gelernt, Bestehendes zu hinterfragen, und wir haben sogar eine Bitcoin-Frage aus der Community beantwortet. Ich glaube, das ist eine runde Folge. Praktisch veranlagt mit praktischen Veranlagungstipps aus der Veranlagungspraxis. Ja, ich sage danke, oder? Du sagst auch danke fürs Zuhören, und wir hören uns beim nächsten Mal.
Genau, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao, Baba. Praktisch veranlagt. Der Podcast für alle, die Finanzen lieber selber machen.